Also zunächst mal möchte ich mich für die Einladung zu dieser Konferenz bedanken. Ich habe hier das Thema Lehrstück Griechenland bekommen. Der Titel erfordert den Versuch, das Allgemeine in der spezifischen Situation Griechenlands herauszuarbeiten. Etwas, was von uns, den Beobachtern, den Menschen in den anderen Staaten der Eurozone beispielhaft vor Augen führt, welche Dynamik die EU, speziell die Eurozone, unter der gegenwärtig deutsch dominierten Formierungsstrategie entwickelt. Das erfordert den Blick über die Ereignisse hinaus der letzten Zeit, aber auch auf die konstitutiven Strukturen der gegenwärtigen Europastrategie. Ich will hier Andreas und Rainer natürlich nicht vorgreifen, aber ohne den Blick auf das Ganze und seine Geschichte ist ein Lehrstück eben nicht zu haben. Ich habe hier versucht, das Thema in 10 Punkten zu fassen. Das kann natürlich nur so ein, wie soll ich mal sagen, sehr ansatzmäßiger Aufriss sein. Aber ich bin sicher, dass in den weiteren Diskussionen und Referaten die entscheidenden oder die wichtigen Themen vertieft werden können.
Direkt
von mir. Direkt? Achso. Also das erste Thema wäre die bedingungslose Unterwerfung.
Das ja, machen wir weiter. Wir müssen leider mit dieser Funktechnik arbeiten.
Achso.
Weil die andere Technik im Wackelkontakt hat auch nicht.
Achso. Die bedingungslose Unterwerfung der Regierung Tsipras. Der zweite Punkt wäre das Protektorat Griechenland nur ohne Hakenkreuzflagge. Der dritte Punkt, Demokratie ja, solange die Ergebnisse stimmen. Der vierte, das Scheitern einer sozialdemokratischen Lösung. Der fünfte Punkt, das Schuldenproblem. Der sechste, in der Monetarismusfalle. Siebter Punkt, die Konstruktion der Eurozone und die große Krise. Der achte Punkt, die Mittellage und die deutsch-nationale Europastrategie. Neunter Punkt, die kleine europäische Lösung. Zehnter Punkt, europäische Integration und antikommunistisches Containment, die große Reconquista und die Renaissance des Merkantilismus. Das wäre wie gesagt, also ein der Versuch, die Dimension des Themas zumindest anzureißen. Erster Punkt, die bedingungslose Unterwerfung der Regierung Tsipras. Wir sind in den letzten Monaten Zeugen einer beinahe klassischen Tragödie geworden. Ein strahlender Held, ein Hoffnungsträger breiter Massen, einer, der ein Ende sowohl der Ausverkaufspolitik der alten Systemparteien verspricht, als auch ein Ende des Austeritätsdiktats der Troika betritt die Bühne. Er wird am 25. Januar durch einen erdrutschartigen Wahlsieg an die Macht getragen, aber umgehend beißt er in Berlin und Brüssel auf Granit. Wenn du nicht zustimmst, bleiben die Banken zu, wir zerquetschen dich. So laut Yannis Varoufakis die Ansage der Euro-Gewaltigen gelautet haben. Nach monatelangem Poker erhält er am 5. Juli in einer spektakulären Volksabstimmung noch einmal eine beeindruckende Unterstützung für seinen Kurs, der, wie wir nun wissen, zu diesem Zeitpunkt schon längst nicht mehr so eindeutig war. Eine Woche später, am 12. Juli, gerade ein halbes Jahr nach seiner Wahl, kommt die bedingungslose Kapitulation. Die Regierung Tsipras hat sich dem Diktat aus Berlin und Brüssel unterworfen. Trotzdem, weil keiner seiner Anhänger wohl die Rückkehr der alten Systemparteien wollte, hat Tsipras seine zweite Wahl wiedergewonnen und ist nun, wie vorhin Georgos Papandreou, zum aktiven Erfüllungsgehilfen genau jener katastrophalen Memorandumspolitik geworden, die er zu stoppen angetreten war. Diese Politik wird den sozialökonomischen Verfall, den Braindrain, die Depression des gesamtgesellschaftlichen Niedergangs und Ausverkaufs nicht stoppen. Und vor allem wird sie den weiteren Schuldenaufbau nicht stoppen, wozu sie ja explizit implementiert wurde. Im Gegenteil. Auch bei dieser Rettung werden Schulden mit noch mehr Schulden bekämpft. Ein gigantischer Schuldenberg, den Griechenland niemals in der Lage sein wird abzutragen. Das nicht nur theoretisch unsinnige, sondern längst praktisch gescheiterte Austeritätskonzept wird ja nicht dadurch sinnvoll, indem man die Dosierung immer weiter erhöht. Zweiter Punkt, Protektorat Griechenland. Da die Griechen sich am 25. Januar dieses Jahres erdreistet hatten, eine nicht kooperationswillige Regierung ins Amt zu wählen, ist das Land, ohnehin schon unter der Fuchtel der Troika, nun vollends in ein von Brüssel, Frankfurt und Washington gesteuertes deutsches Protektorat verwandelt worden. Zitat: Die Regierung muss die Institution, also die Troika, zu sämtlichen Gesetzentwürfen in relevanten Bereichen mit angemessenem Vorlauf konsultieren. Sämtliche Gesetzentwürfe in relevanten Bereichen mit angemessenem Vorlauf konsultieren und sich mit ihnen abstimmen, also mit den Institutionen, ehe eine öffentliche Konsultation durchgeführt oder das Parlament befasst wird. Also sogar das eigenständige Nachdenken ist nun der griechischen Volksvertretung verboten. Diese Erklärung des Euro-Gipfels vom 12. Juli 2015 kann als ein Dokument der vollständigen Unterwerfung eines Volkes mit den Mitteln der Finanzpolitik gelten. Zitat: Die grobe Gewalt hat ausgespielt, zitiert Yannis Varoufakis Brechts Drei-Groschen-Roman. Man schickt keine Mörder mehr aus, wenn man den Gerichtsvollzieher schicken kann. Alexis Tsipras fühlte die Mündung des Revolvers an seinem Kopf und an dessen Abzug befand sich der Finger von Mario Draghi. Die EZB hatte, als Berliner Hiwi, Griechenland, immerhin ihr Mitgliedsland, von der Geldversorgung abgeschnitten. Die Zypernkrise hatte ihr die Blaupause geliefert, die Banken mussten schließen, Kapitalverkehrskontrollen wurden eingeführt, die Kapitalflut hat die Bankeneinlagen auf 120 Milliarden Euro praktisch halbiert. Der sprunghafte Anstieg der Kredite tat ein Übriges, Griechenland befand sich im finanzpolitischen Ausnahmezustand. In dieser Lage gab es nur Hopp oder Top. Tsipras hatte nicht den Mut, den Rubikon zu überschreiten. Möglicherweise hat er es ohnehin nie vorgehabt. Ansonsten ist kaum verständlich, warum der Euro, das zentrale austeritätspolitische Disziplinierungsinstrument, nicht im Fokus der Syriza-Kritik stand. Griechenland kann nicht beides haben, seine Souveränität und den Euro. Die Depression könnte kaum umfassender sein. Die Menschen haben sich dem medialen Powerplay der Oligarchenpresse widersetzt. Sie haben ihre Hoffnung in eine junge, noch unerfahrene linke Truppe gesetzt, haben ein Referendum mit überwältigender Mehrheit auch wieder gegen die nationale Meinungsindustrie und internationale Einmischung gewonnen und nun die bedingungslose Kapitulation der letzten Hoffnungsträger. Die Parallelen heißen Rambouillet 1999 und München 1938. Demokratie ja, solange die Ergebnisse stimmen. Der Volkswille zählt nicht allzu viel in Europa. Nicht allzu viel in Europa, zumindest dann nicht, wenn er den Absichten der Herrschenden zuwiderläuft. Das gilt nicht nur für Griechenland, auch die wichtigsten Vorhaben des bundesdeutschen Kapitals hatten und haben keine Mehrheiten. Von der Wiederbewaffnung angefangen, über den Notstandsgesetze, die Abschaffung der D-Mark, den Afghanistan-Krieg bis hin zur Banken- und Euro-Rettung. Eine entsprechende Haltung scheint nun auch der portugiesische Staatschef Aníbal Cavaco Silva eingenommen zu haben, mit dem in Anführungsstrichen Argument, eine linke Regierung gefährde die nationale Sicherheit, versucht er bei den letzten Wahlen zu einer Mehrheit die zuletzt, die bei den letzten Wahlen zu einer Merkel gekommene Linkskoalition auf Biegen und Brechen zu verhindern. Da darf man sich wohl noch auf einiges gefasst machen. Zumal das Handling der aktuellen Flüchtlingsprobleme das Potenzial hat, die Mehrheiten in wichtigen EU-Staaten erheblich zu verändern. Ob dann allerdings beispielsweise Marine Le Pen mit dem Hinweis auf die nationale Sicherheit zu verhindern sein wird, bleibt dann mal dahingestellt. Der Vollständigkeit halber sei bemerkt, dass die Demokratie im Kapitalismus ohnehin eine eingeschränkte, allenfalls politisch repräsentative ist. Sie ist durch die Monopolisierung und Dominanz einer hochkampagnenfähigen Bewusstseinsindustrie ohnehin sehr bedingt funktionsfähig. Abkommen wie TTIP stellen sie weiter in Frage. Demokratie ist allerdings durch den Liberalismus selbst, den Glauben an die Omnipotenz und Allwissenheit des Marktes prinzipiell in Frage gestellt. Das marktradikale Prinzip einer optimalen Ressourcenallokation durch die Märkte widerspricht prinzipiell einer demokratischen, auf Vernunft und Mehrheitsbildung basierenden Entscheidung. Der am Ende des 19. Jahrhunderts entstandene Imperialismus hat diesen Widerspruch durch primärmachtbasierte Entscheidungsfindung weiter verstärkt. Im entgrenzten, vom Finanzkapital dominierten Kapitalismus, wie er sich Ende des letzten Jahrhunderts wieder nahezu global durchgesetzt hat, ist es die Macht des international agierenden, zu enormen Volumina akkumulierten Kapitals, welches eine derartige Macht bekommen hat, dass es sich allen regulatorischen Bemühungen zu entziehen in der Lage ist. Das Krisenmanagement, die Steuervermeidung und die Anti-Euro-Spekulation sprechen eine deutliche Sprache. Merkels Begriff einer marktgerechten Demokratie trifft ungewollt das Problem im Kern. Wir haben sie längst. In seinem immer wieder lesenswerten, gewissermaßen programmatischen Beitrag Die fünfte Gewalt in der Zeit vom 27.04.2000 hat der damalige deutsche Bankchef Rolf E. Breuer kurz vor der Euro-Einführung die fundamentale Infragestellung der staatlichen Souveränität durch die international agierende Finanzindustrie aufgegriffen. Breuer bestreitet den Souveränitätsverlust keineswegs. Im Gegenteil. Allerdings liege darin kein Problem, sondern ein positives Momentum. Aufgrund einer weitgehenden Interessenkongruenz zwischen Politik und Finanzmärkten, nehme die fünfte Gewalt mit Hilfe ihrer effizienten Sensoren Fehlentwicklungen frühzeitig wahr und setze die Politik unter einen ständigen Erklärungs- und Entscheidungsdruck. In seinem Abschnitt, die Staaten müssen sich nach den Anlegerwünschen richten, wird Breuer deutlich, je höher die Staatsverschuldung, desto mehr sind Staaten dem Urteil der Finanzkräfte der Finanzmärkte ausgesetzt. Und weiter, die Staaten stehen als Schuldner im Wettbewerb mit anderen Staaten. Soweit Rolf E. Breuer. Vierter Punkt, das Scheitern einer sozialdemokratischen Lösung. Mit der Kapitulation von Syriza darf der Versuch einer linkssozialdemokratischen Krisenlösung als zumindest vorerst gescheitert gelten. Die rechtssozialdemokratische Variante zeichnet sich wie eh und je durch anbiederischen und besonders dümmlichen Chauvinismus aus. Zitat: Wir werden nicht die überzogenen Wahlversprechen einer zum Teil kommunistischen Regierung durch die deutschen Arbeitnehmer und ihre Familien bezahlen lassen, versicherte Sigmar Gabriel im Stil von Parteigenossen Sarrazin. Aber auch von François Hollande und Matteo Renzi war, als es am 12. Juli zum Schwur kam, nichts zu sehen. Alexis Tsipras stand allein. Im Gegensatz zu den Austeritäts- und Ordnungsfanatikern Wolfgang Schäuble fehlte einer sozialdemokratischen Alternative ein durchsetzbares Finanz-, wirtschafts- und vor allem machtpolitisches Konzept für eine wirtschafts- und sozialpolitische Euro-Alternative. Diese linke, in etwa keynesianistisch orientierte, aber durchaus kapitalistische Alternative ist 2015 nicht mehr in der jahrzehntelang konditionierten Kooperation im gut dotierten Co-Management, sondern nur noch in so etwas altmodischen wie Klassenkampf zu haben. Für die Besitzenden und ihre Neoliberalen war Klassenkampf natürlich nie altmodisch. Seit der Weltwirtschaftskrise 1975 kämpfen sie wieder lautstark und mit nahezu pathologischer Verbissenheit gegen alles, was ihrer Meinung nach Staat, Kollektivismus und Sozialismus riecht. Und die Freiheit des Individuums, ein anderes auszubeuten, in irgendeiner Form eingrenzen könnte. Dieser Klassenkampf von oben ist ein Kampf in Permanenz, denn ein Kapitalismus ohne staatlichen Sektor ist allenfalls in den Glasperlenspielen eines Friedrich Hayek oder Milton Friedman vorstellbar. Nach Meinung von Großspekulant Warren Buffett ist man dabei, diesen Krieg zu gewinnen. Bedauerlicherweise scheint gerade die reformistische Arbeiterbewegung den fundamentalen Charakter dieses Generalangriffs der Neoliberalen bis heute nicht wirklich verstanden zu haben. Um zu einer Art europäischen New Deal zu kommen, was ja in etwa eine Formel für die sozialdemokratische Lösung sein könnte, reichen gute Argumente nicht aus. Es bedarf vor allem einer weitreichenden Veränderung des Kräfteverhältnisses. Also zunächst des Bewusstseins, dass es dieser Veränderung des Kräfteverhältnisses bedarf. Davon kann in beiden Bereichen der reformorientierten Linke keine Rede sein. Die offenkundige Blauäugigkeit von Syriza scheint da symptomatisch. Und es ist zu fürchten, dass es mit Jeremy Corbyn und Justin Trudeau eine ähnliche Wendung nehmen wird. Roosevelts historischer New Deal wurde möglich, als mitten in der größten kapitalistischen Krise der Sowjetunion die Sowjetunion erfolgreich ihren ersten 5-Jahr-Plan durchführte. Bretton Woods wurde geplant, als die belächelte Rote Armee in Stalingrad und am Kursker Bogen die bis dahin stärkste Militärmaschine der Welt schlagen konnte. Der Nachkriegsboom, die Wirtschaftswunderjahre, als die sowjetische Kernwaffe RDS-1 in Semipalatinsk am 29. August 1949 das Atomwaffenmonopol der USA beendete. An all diesen Punkten ging es konfrontativ militärisch nicht mehr weiter. Nur in schweren Lagen kam bislang die sozial-integrative Variante, immer natürlich parallel zur weiteren Aufrüstung, zum Zuge. Ohne Rote Armee kein Bretton Woods. Die historische Dimension zeigt, wie hoch die Latte tatsächlich aufliegt. Eine substanzielle Veränderung der gegenwärtigen deutsch-dominierten Europapolitik wäre nur durch massiven Druck zu erreichen. Dem deutschen innenpolitischen Kräfteverhältnis kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu. Da hier alle 4 Systemparteien und die wichtigen Teile der Gewerkschaftsbewegung in alter Tradition die große Linie der ebenfalls traditionsreichen deutschen Europapolitik stützen, war die Position von Merkel und Schäuble bislang durchaus komfortabel zu nennen. Es zeigt sich, dass vor allem die Einbindung der Sozialdemokratie mittels der GroKo ein vielleicht ebenso weitsichtiger europapolitischer Schachzug war wie die Installierung von Rosa Oliv 1998. Der Burgfrieden war wieder einmal hergestellt. Angesichts dessen formiert sich die öffentliche Kritik eher von rechts und war relativ leicht als neofaschistisch zu neutralisieren. Das momentane Flüchtlingsproblem, eine Konsequenz des US- und EU-Interventionismus, hat allerdings das Potenzial, die gesamte Europakonzeption in Frage zu stellen. Ohnehin durch die Euro-Krise massiv getroffen, kommen nun auf die europäische Peripherie, aber auch auf das Zentrum weitreichende Herausforderungen zu. Wie in der Euro-Krise wären einigermaßen funktionsfähige Lösungen zu haben. Aber das hätte einen Preis. Und ebenso wie in der Euro-Krise darf man sicher sein, dass dieser Preis nicht gezahlt wird. Der Unterschied ist allerdings der, dass die Konsequenzen der aggressiven Politik des Westens diesmal auch in seinen Metropolen spürbar werden wird. Wie es aussieht, hat das Flüchtlingsproblem durchaus das Potenzial, den seit langem angehäuften Sprengstoff der Euro-Krise zur Explosion zu bringen. Fünftens das Schuldenproblem. Mit Blick auf Griechenland stellt sich die Frage, wie war die Unterwerfung einer souveränen Regierung möglich, ohne Panzer und Bomber in Bewegung zu setzen? Klar ist, der griechische Staat ist überschuldet. Der öffentliche Schuldenstand war in 2014 laut Eurostat auf 179% BIP gestiegen, in absoluten Zahlen 325 Milliarden Euro. Der Privatsektor ist mit 212 Milliarden Euro verschuldet. Die griechischen Auslandsschulden lagen im zweiten Quartal 2014 bei 225 Milliarden Euro. Die ELA-Notfallkredite lagen bei die ELA-Notfallkredite lagen bei 89 Milliarden Euro. Der Target-2-Saldo bei minus 106 Milliarden Euro. Die Bilanzsumme der griechischen Handelsbanken lag bei 395 Milliarden Euro. Die faulen Kredite in diesen Bilanzen waren auf über 50% geschätzt. Griechenland braucht einen Schuldenschnitt und frisches Geld und hier liegt der Ansatzpunkt der Troika. Ein finanzpolitisches Euromotiv von Ländern wie Griechenland lag in der angenommenen Aufhebung von Breuers zweiten Satz, wie ich vorhin zitiert habe, der lautete: Staaten stehen als Schuldner im Wettbewerb mit anderen Staaten. Die Mitgliedschaft in einem starken Währungsverbund mit dem starken Deutschland an der Spitze gab Anlass zur Hoffnung auf bessere Refinanzierungskonditionen. Die Renditen für Staatsanleihen in Südeuropa lagen damals im Schnitt etwa 5% über den Deutschen. Dieses Versprechen funktionierte tatsächlich. Die gemeinsame Währung, der freie Warenverkehr und die Niederlassungsfreiheit für Unternehmen sorgten für ein luxuriöses Angebot und die freien Kapitalmärkte für den erforderlichen, jetzt sensationell günstigen Kredit. Die große Nachkriegssause, mit der es der freie Westen nach seiner Rückeroberung des Ostens noch einmal so richtig krachen ließ, konnte auch in Griechenland beginnen. Von 2003 bis zum Eintritt in die Krise 2008 wuchs das griechische BIP laut Eurostat nominal um 35,5%. Die nominalen Arbeitnehmerentgelte im selben Zeitraum sogar um 42%. In dieser gefühlten Wohlstandsexplosion dürfte die entscheidende Ursache für die bis jetzt anhaltende Euro-Euphorie liegen. Allerdings ist bei den Löhnen wie beim BIP der Zustand von 2003 längst wieder erreicht, zu Preisen von 2015. Griechenland zeigt auch, wie schwer ein Ausstieg aus der Euro-basierten Zurichtung des Kontinents schon allein mental und ideologisch ist. Sechster Punkt: in der Monetarismusfalle. Die große Ernüchterung der Krise hat den Blick wieder weg vom Börsencasino auf die Realwirtschaft gerichtet. Die Fantasien einer Wertschöpfung aus der Omnipotenz des Geldes und seiner Jongleure ist bis zum nächsten irrationalen Überschwang erst einmal wieder eingemottet. Die Verschuldung Griechenlands ist, abgesehen von den finanzpolitischen Absurditäten, realwirtschaftlich betrachtet vor allem ein Ausdruck einer krassen ökonomischen Unterlegenheit. Der freie Markt bedeutet nicht die Freiheit des Kartoffelmarkts im globalen Weltdorf, sondern selektive Konkurrenz gegen die stärksten Unternehmen des Globus, der Durchsetzung der Profitmaximierung und der Kapitalakkumulation wohnt seit jeher eine exterminatorische Konsequenz inne. Marx formuliert das so schlicht wie zutreffend: Ein Kapitalist schlägt viele tot. Im Stadium des Imperialismus ist dieses Prinzip machtpolitisch auf staatliches Niveau gebracht. Was das ökonomisch bedeutet, durften viele Länder der Dritten Welt schmerzvoll erfahren, als sie sich unter unzähligen Opfern aus der kolonialen Hörigkeit gekämpft, nur wenig später in der neokolonialen Abhängigkeit des Dollarimperialismus wiederfanden. Die währungspolitische Vereinigung in ihrer Leistungsfähigkeit dramatisch unterschiedlicher Ökonomien unter explizitem Ausschluss relevanter rückausgleichender Transferleistungen bedeutet in etwa so viel wie die Institutionalisierung des ökonomischen Faustrechts bei Nationalisierung der sozialen Folgen. Nun steckt Griechenland ebenso in der Monetarismusfalle wie die Länder der Dritten Welt vor rund 30 Jahren. Nun fiel während des kreditfinanzierten Aufschwungs die wirtschaftliche Dominanz des wiedervereinigten Deutschlands nicht sonderlich ins Gewicht, doch spätestens mit dem Platzen der Blase und der abrupten Illiquidität einerseits und der ständigen wirksamen Aufrüstung der deutschen Exportmaschine mit den schröderschen Dumpinglöhnen andererseits geriet der Süden des Eurolands wirtschaftlich immer stärker auf die Verliererstraße. Die Performance der europäischen breit gefassten Industrieoutputs spricht Bände. Ausgehend von dem Jahr 2000 schoss der Volumenindex für Deutschland um über 20% nach oben. Während er gleichzeitig für Frankreich, Portugal, Spanien und Italien zwischen 16% und 24% absackte. In Griechenland ging es um rund 30% nach unten. Der Euro verschärft die Ungleichentwicklung. Er ist für den Exportweltmeister Deutschland zu billig und für die Importstaaten der Peripherie zu teuer. Hier liegt die materielle Basis der dramatischen Handelsungleichgewichte in Europa und eine Art Turbo des deutschen Merkantilismus. Während Deutschland zwischen 1991 und 2001, also vor der Euro-Einführung, noch deutliche Leistungsbilanzdefizite akkumulierte, zusammen minus 200 Milliarden Dollar, schoss die Bilanzkurve mit der Euro-Einführung steil nach oben. Bis 2014 kumuliert plus 2000 Milliarden Dollar. Außer Deutschland schafften in den Jahren zwischen 1991 und 2014 nur die Niederlande und Schweden zusammengerechnet ein deutliches Leistungsbilanzplus. Finnland und Österreich retteten sich so gerade in den positiven Bereich, alle anderen landeten im Minus. Und das kleine Griechenland akkumulierte ein Leistungsbilanzdefizit von insgesamt mehr als 270 Milliarden Euro, darin enthalten ein Handelsbilanzdefizit, also das, was besonders ungünstig ist, kumuliert zu satten 600 Milliarden Euro. Siebter Punkt, die Konstruktion der Eurozone und die große Krise. Die Eurozone ist als eine Währungsunion mit Haftungs- und Transferausschluss und einer individuellen Refinanzierung konstruiert. Die Kanzlerin hat das unmissverständlich klar gemacht: Eine Transferunion wird es mir nicht geben. Jedes Land ist für seine Schulden selbstverantwortlich. 11.03.2011. Eurobonds nicht solange ich lebe. 26.06.2012. Nur kurz zuvor hatte Georgos Papandreou seinen Offenbarungseid abgelegt. Die Apologeten des alleinselig machenden freien Marktes hatten diese individuelle Refinanzierung damit verteidigt, dass der freie Waren- und Kapitalverkehr zu einer Nivellierung der Lebensverhältnisse und des ökonomischen Niveaus führen würde. Den Vordenkern des deutschen Imperialismus war schlicht alles ein Gräuel, was ihren Profit schmälern konnte. Sie wollten die Eurozone durchaus als eine Art erweiterten Binnenmarkt, aber keinesfalls gedachten sie in die Fortexistenz dieser vasalen Gebiete zu investieren. Die erforderlichen Anpassungsleistungen an den Wert des Euro, innere Abwertung, also Lohnsenkung, Abbau der Sozial- und Gesundheitsleistungen, Privatisierung etc. etc. hätten die Vasalen eigenständig zu erbringen. Der deutsche Imperialismus fühlte sich nach Rückeroberung der DDR durchaus in der Lage, die Rolle der dominanten Zentralmacht in Europa einzunehmen. Herr Mitterrand und Frau Thatcher haben genau dies kommen sehen. Sie haben recht behalten. In der Boomphase hat die Euro-Konstruktion funktioniert. Als dann in der Krise die Staatsausgaben und damit die Schulden durch die Decke schossen, wurde die Friede-Freude-Eierkuchen-Fassade beiseite gerissen und der finanzkapitalgestützte imperiale Charakter der Eurozone kam zum Vorschein. Lenins These von der notwendigen Ungleichentwicklung im Imperialismus ist durch die Eurozone blendend bestätigt. Da von einer europäischen Solidarität materiell und wie sich nun im Flüchtlingschaos zeigt, auch ideell nicht die Rede sein kann, war das Scheunentor für die Finanzspekulation eröffnet. Zu den explodierenden Krisenlasten kamen nun auch die explodierenden Refinanzierungskosten und eine massive Kapitalflucht. Die freien Finanzmärkte spekulierten auf den Crash einzelner Staaten und schließlich auf den Zusammenbruch der Eurozone als Ganzes oder zumindest auf das Absprengen seiner Krisenstaaten. Die Renditen schossen in den Himmel und die Parole der Kapitaleigner hieß, rette sich wer kann. Alle Rettungsschirme der Welt hätten den Exitus nicht verhindert, wenn nicht Mario Draghi am 26.07.2012 mit seinem Whatever it takes die Reißleine gezogen hätte. An der Munition der EZB hätte sich auch die internationale Spekulation die Zähne ausgebissen und die Märkte drehten erstmal bei. Die Rendite fielen in Richtung Finanzierbarkeit, aber doch nicht so weit, dass die Refinanzierung Griechenlands eigenständig funktioniert hätte. Eine Lösung des europäischen Refinanzierungsproblems, so simpel es auch erscheinen mag, ist außerhalb der Realität, weil das Schreckgespenst Staatsverschuldung gebraucht wird, um den Reformdruck aufrechtzuerhalten. Also Austeritätsprogramme weiterhin plausibel zu machen. Griechenland ist hier, ähnlich wie seinerzeit Chile, eine Art zynischer Freilandversuch, wie weit die Austeritätskonzepte getrieben werden können, bis die Gesellschaft implodiert. Die Nullzinspolitik und die fortgesetzte Aufblähung der Geldbasis durch Quantitative-Easing-Programme hat die Krisendynamik zwar an einem wichtigen Punkt gebremst, die krisenauslösenden Ungleichgewichte oder besser Widersprüche, aber keineswegs beseitigt, im Gegenteil. Die fünf mächtigsten Notenbanken der Welt haben seit der Krise 2008 zusammen umgerechnet 10,9 Billionen Dollar in die Märkte gepumpt. Folge: der Marktwert des globalen Aktienkapitals hat ebenfalls um 10 Billionen Dollar zugelegt, nach Angaben der Credit Suisse. Diese 10 Billionen Dollar wollen Rendite. Das akkumulierte globale Vermögen wird auf 250 Billionen Dollar geschätzt, durch komplexe Derivate zum Teil vielfach gehebelt. Das zentrale Programm heißt nach wie vor, wo ist eine profitable Anlage für diese enorme Kapitalmenge zu finden. Die Weltwirtschaftskrise von 1974-75 war durch den Zusammenbruch aus der profitlimitierenden Bretton Woods-Regulierung einer sozial integrativen Zusammenarbeit der kapitalistischen Staaten überwunden worden. Die rote Gefahr galt in den 1980er Jahren als zumindest eingedämmt. Um sie endgültig zu besiegen, gab es riesige kreditfinanzierte Aufrüstungsprogramme. Es konnte wieder ungehemmt Profit gemacht werden. Die Verlierer dieser Deregulierung waren die arbeitenden Menschen, die nicht deregulierten Konkurrenten und natürlich die Staats- und Sozialkassen. Es war der Weg in die private wie öffentliche Ver- und Überschuldung und eine extreme Aufblähung des fiktiven Kapitals. Der Börsengewinn ersetzte zunehmend die realwirtschaftlich nicht mehr erzielbaren Profite. Die Krise von 1974-75 war zwar überwunden, die Krisenursachen Kapitalüberakkumulation aber nicht beseitigt. Dazu gekommen ist nun das Verschuldungsproblem. Allein der Staatshaushalt der USA ist mit 18,1 Billionen Dollar, der Euroraum mit 10,1 Billionen Euro, die EU 28 mit 13,9 Billionen Euro verschuldet. Aufgrund der zunehmenden Zahlungsverweigerung der Kapitalbesitzer, die durch die Steuervermeidungsindustrie der letzten Jahre noch einmal an Kapazität deutlich zugenommen hat, sind die Staatsapparate zunehmend auf Kredit angewiesen, um ihre Ausgaben finanzieren zu können. Damit ist das Finanzkapital auch ganz direkt, wie Breuer es ausdrückt, zur fünften Gewalt, richtiger zur unmittelbaren bestimmenden Macht geworden. Das Unvermögen, das strukturelle Verwertungsproblem zu lösen, erzeugt eine wachsende Aggressivität der Akteure. Es fällt zusammen mit einer zunehmenden Schwäche des globalen Hegemon. Sein spektakuläres Scheitern im nahen Mittleren Osten, geradezu augenfällig im Syrienkrieg, hat den Spielraum für andere Akteure erweitert. Dies insbesondere gilt für den asiatischen Raum, aber auch und trotz des Ukraine-Kriegs für Russland und selbstredend für die EU. Achter Punkt. Die Mittellage und die deutsch-nationale Europastrategie. Die Erfolge im Siebenjährigen Krieg 1756 bis 1763 und der endgültige Sieg oder auch endgültig der Sieg bei Trafalgar 1805 waren die militärische Basis Großbritanniens bei seinem Weg zur Weltmacht. Die Vorreiterrolle der industriellen Revolution, die ökonomische. Ebenso ermöglichte der Sieg von Yorktown 1781 den Aufstieg der USA zur globalen Vormacht, die den britischen Imperialismus nach dem Ersten, endgültig nach dem Zweiten Weltkrieg beerben sollte. Der ökonomisch zu spät gekommene und bis 1871 politisch und territorial zersplitterte deutsche Imperialismus sah sich in der europäischen Mittellage in einer von mehreren Seiten blockierten Position. Seine Europastrategien sind daher, und zwar schon lange bevor das Reich überhaupt existierte, vom Streben nach Erweiterung seiner politischen, ökonomischen und territorialen Begrenzungen geprägt. Seit Ende des 19. Jahrhunderts klar wurde, dass der Zugang zu den globalen Ölressourcen eine entscheidend notwendige Bedingung für den Aufbau globaler Dominanz sein würde, sahen sich die strategischen Köpfe des Reiches, vor allem in der Deutschen Bank und in den späteren IG Farben, vor einem schwer aufzulösenden Problem. Der Versuch, den eigenen strategischen Ölmangel zu überwinden, überforderte die eigenen Kräfte bei Weitem. Ein Strukturproblem des deutschen Imperialismus bis heute. Die kommerzielle Lösung, wie die mit Hilfe der Bagdadbahn, scheiterte ebenso wie die brutal verbrecherischen militärischen Abenteuer von 1914-1939. Eine realistische Lösung wäre nur im Bündnis mit dem russischen Imperialismus erreichbar. Eine Option, die nach 1917 praktisch ausschied, nach 1991 aber wieder potenziell vorhanden ist. Diese Option zu verhindern ist daher, wie wir nicht erst seit den freimütigen Ausführungen des Stratfor-Chefs George Friedman wissen, erstrangiges Ziel des US-Machtapparates und seiner auch deutschen Einflussagenten. Bislang nicht ohne Erfolg, wie sich mit dem Blick auf Osteuropa feststellen lässt. 90 kleine europäische Lösung. Damit ist die große deutsche europäische Lösung, das Bündnis mit Russland, weiterhin versperrt, um sich zu einem strategischen Herausforderer im Kampf um die Weltmacht aufwerfen zu können, fehlen der EU-Eurozone die entscheidenden Voraussetzungen. Man muss also weiterhin auf das verzichten, was August Thyssen in seiner Kriegsdenkschrift von 1914 gewissermaßen sowohl programmatisch als auch illusionär formuliert hat, nach dem Kaukasus und Kleinasien zu kommen, um England in Ägypten und Indien, wenn erforderlich, erreichen zu können. Auch wenn die Verteidigung Deutschlands am Hindukusch schwache Anklänge an Thyssen verrät, so war sie doch, wie auch unsere sonstige Mitarbeit bei der Flüchtlingsproduktion im Nahen und Mittleren Osten, ausschließlich unter dem Kommando des Hegemon vorstellbar. 10. Punkt: Europäische Integration und antikommunistisches Containment, die große Reconquista und die Renaissance des Merkantilismus. Das große strategische Ziel des europäischen Integrationsansatzes, wie auch der parallelen Militärorganisation NATO, hieß im Kalten Krieg selbstredend Stabilisierung Westeuropas, Containment des Kommunismus und schließlich Victory is possible. Die Planungen dazu begannen unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg unter Berücksichtigung der Zwischenkriegsansätze. Ebenfalls schon recht früh waren die strategischen Abteilungen der US-Geheimdienste befasst. Die EU ist gewissermaßen auch ein CIA-Produkt. Die sozialintegrative Konzeption der Euro-Integration ist also von ihrer antikommunistischen Stoßrichtung nicht zu trennen. Militärisch bekanntlich durch eine atomar gestützte Drohung ergänzt, die durchaus den Tod eines großen Teils der menschlichen Population billigend in Kauf nahm. Mit dem Zusammenbruch des sozialistischen Staatssystems ist diese strategische Stoßrichtung obsolet geworden. Die Rückeroberung der DDR hat den deutschen Imperialismus gleichzeitig in seine dominante Lage im Zentrum Europas zurückversetzt. Natürlich hat das Atomzeitalter die militärischen Optionen radikal verändert. Dennoch begann sich ökonomisch basiert in Bezug auf Europa in gewisser Weise eine Lage wie von 1914 herauszubilden. Grob formuliert, die ökonomische Kooperation abhängiger US-Vasallenstaaten unter dem gemeinsamen Ziel des Antikommunismus und unter der Dominanz der USA war Geschichte. Es war eine Frage der Zeit, bis die alten geostrategischen Ziele des deutschen Imperialismus wieder in den Fokus rücken. Wie wir wissen, war dies mit Hilfe der großen Krise sehr schnell der Fall. Bislang beschränkte sich die gegenwärtige deutsch dominierte Europastrategie gemäß ihrer kleinen europäischen Begrenzung auf eine Art ökonomisch basiertes, marktradikal und monetaristisch aufgemöbeltes und geografisch erweitertes Septemberprogramm Theobald von Bethmann-Hollwitz. Der Reichskanzler hatte darin am 9. September 1914 die Kriegsziele des Deutschen Reiches formuliert. Bethmann-Hollwitz hatte hier ebenso die russische Frage vertagt und die Schaffung eines mittelafrikanischen Kolonialreiches, was damals sehr in Mode war, eher vage gelassen. Aber dafür recht klar die Gründung eines mitteleuropäischen Wirtschaftsverbandes gefordert. Er hatte sich darin für einen mitteleuropäischen Zoll- und Wirtschaftsverbund unter äußerer Gleichberechtigung, aber tatsächlich unter deutscher Führung stark gemacht. Mitglieder sollten sein Frankreich, Belgien, Holland, Dänemark, Österreich, Ungarn, Polen und eventuell Italien, Schweden und Norwegen. Und weiter, Zitat, dieser Verband, wohl ohne gemeinsame konstitutionelle Spitze, unter äußerlicher Gleichberechtigung seiner Mitglieder, aber tatsächlich unter deutscher Führung, muss die wirtschaftliche Vorherrschaft Deutschland über Europa stabilisieren. Wenn der Historiker Fritz Fischer meint, Trotz aller Krisen blieb das September-Programm ein treues Spiegelbild der Bestrebungen der geopolitischen Zentralmacht Europas, so meint er damit natürlich den Zeitraum des Ersten Weltkriegs. Lässt man einmal die abenteuerliche Zielstellung des zweiten Versuchs beiseite, lässt sich eine erstaunliche Kontinuität des September-Programms von 1914 1949, aber erst recht nach 1989 erkennen. Was Bethmann-Hollweg klar war, auch eine formale, wie er es nennt, äußere Gleichberechtigung der Mitgliedstaaten dieses mitteleuropäischen Zoll- und Wirtschaftsverbundes vermag on the long run die Dominanz als seiner ökonomisch überlegenen Zentralmacht nicht zu konterkarieren. Die EU-Eurozone dürfte da rund 100 Jahre später die Probe aufs Exempel abgeliefert haben. Bei Akzeptanz der noch vorhandenen, sich aber rasch verändernden machtpolitischen Gegebenheiten ist die gegenwärtige Zielstellung der Vordenker der deutschen Europastrategie vor allem eine ökonomisch basierte. Sie ist eine radikalisierte und aggressiv merkantilistisch interpretierte Form der Lissabon-Strategie. Im März 2000 wollten die europäischen Staatschefs die EU in 10 Jahren zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissenschaftsgestützten Wirtschaftsraum der Welt machen. Davon ist vor allem die Forderung nach der Wettbewerbsfähigkeit geblieben. In der Konkurrenz zu den wirtschaftlichen Großräumen USA, Nordamerika, China, Ostasien und eventuell in Konfrontation mit der Atom- und Rohstoffgroßmacht Russland sehen Sie die EU analog der Bundesrepublik nur als globale Exportgroßmacht existenzfähig, die ebenso wie Deutschland hohe Handels- bzw. Leistungsbilanzüberschüsse zu realisieren in der Lage ist. Allerdings ist dies 25 Jahre nach der großen Niederlage kein sozial integrativer Ansatz mehr. So soll die Konkurrenzfähigkeit allein durch innere Abwertung, durch harte Austeritätspolitik unter der Fuchtel der fünften Gewalt in einer Art marktradikalen Auslese realisiert werden. Griechenland demonstriert den übrigen Vasallen, wohin es führt, wenn man in dieser Auslese zu den Verlierern gehört. Ich bedanke mich.